HR Info. Himmel und Erde.
Heute am Pfingstsonntag mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest. Pfingsten gilt ja als so etwas wie das Geburtstagsfest der christlichen Kirchen, weil laut der biblischen Erzählung nach dem Pfingstwunder in Jerusalem damals an die 3000 Menschen sich von Jesu Jüngern taufen ließen und die erste christliche Gemeinde entstand. Heute machen die Kirchen hierzulande sich Sorgen um ihren geistlichen Nachwuchs. Der Priestermangel bei den Katholiken ist ja schon lange ein Thema, aber auch bei den Protestanten fehlen junge Pfarrerinnen und Pfarrer. Wie die Kirchen versuchen, Begeisterung für den Pfarrberuf zu wecken und auch neue Zugangswege zu eröffnen, das ist ein Schwerpunkt der heutigen Sendung. Außerdem, Ertrinkende müssen gerettet werden. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom auf Solidaritätsbesuch bei den Seenotrettern auf Sizilien. Blick in die Vergangenheit. In der Mainzer Johanneskirche haben Archäologen einen 1000 Jahre alten Sarkophag geöffnet. Und eine Kerze für Jesus, Duftstäbchen für Buddha. Ein Christ in Japan bleibt auch Buddhist. Es war ein historisches Erlebnis und auch die professionellen Archäologen und Historiker zeigten sich beeindruckt. In der Mainzer Johanneskirche wurde am vergangenen Dienstag ein 1000 Jahre alter Sarkophag geöffnet, der bei Ausgrabung in der Kirche gefunden wurde. Sie ist ja eine der ältesten Kirchen in Deutschland. Und es wurde vermutet, dass womöglich ein Mainzer Erzbischof in dem Steinsarg begraben wurde. Als der Sargdeckel angehoben wurde, da war unsere Reporterin Sina Wende live dabei.
Zentimeter für Zentimeter hob sich der 700 Kilo schwere Deckel mit Hilfe eines Flaschenzugs an. Ganz vorsichtig zogen die Steinmetze mit Fingerspitzengefühl an den Stahlketten. Nach knapp 3 Minuten dann ein erster Blick in das Innere des Sarkophags. Der Archäologe Guido Facani, der seit 4 Jahren die Ausgrabung leitet, hat nervös auf diesen Moment hingefiebert.
Da wird man fast wahnsinnig, wenn man sich überlegt, was alles sein kann und was nicht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich rundherum lief, habe ich mich so anfreunden können mit dem, was wir jetzt sehen. Also ich finde das umwerfend.
Dieser Fund ist eine wahre Sensation. In dem Sarkophag sind deutlich menschliche Überreste zu erkennen. Auch wenn Facani sagt, die Knochen seien sehr zerfallen, lassen sich die Gebeine und die Hüftknochen sehr gut erkennen. Ebenso etwas wie Stoffreste, die sich dunkel über die hellen Knochen verteilen. Dazwischen sehr viel Sand und Staub, aber auch kleine Teilchen aus Gold. Möglicherweise gehören sie zum Gewand des Bestatteten. Am Ende des Sarkophags lehnen 3 Steinplatten wie ein Kissen aneinander. Nach einer halben Stunde dann das erste Statement. Die Knochen und Stoffreste bestätigen eine erste Vermutung. In dem Sarkophag wurde ein Priester, ein Geistlicher, bestattet.
Die Sarkophag-Situation stratigraphisch ist die, dass zwischen dem 10., 11. Jahrhundert und dem 13. Jahrhundert er in den Boden kam und seither nicht mehr geöffnet wurde.
Schon lange wurde vermutet, dass in dem Sarkophag Erzbischof Erkanbald bestattet wurde. Erkanbald war im frühen 11. Jahrhundert Erzbischof von Mainz und direkter Nachfolger des Williges. Ob darin aber wirklich Erkanbald liegt, das wollte Facani noch nicht bestätigen. Widerlegen allerdings auch nicht. Sicher ist, der Verstorbene wurde bei seiner Bestattung mit Ätzkalk übergossen. Möglicherweise, um strenge Gerüche zu vermeiden. Allerdings hat der Kalk auch die Zähne des Toten zersetzt. Sie wären hilfreich für die weitere Untersuchung gewesen. Mit Hilfe von einer sogenannten C14-Methode sollen die entnommenen Proben der Stoffreste analysiert werden. Die Knochen werden mit einer DNA-Analyse untersucht. Nur so ist eine Identifizierung möglich. Genau zu wissen, wer dort bestattet wurde, darüber würde sich auch Dekan Andreas Kloth freuen. Er ist sehr froh über diesen bewegenden und erfolgreichen Fund in der Mainzer Johanneskirche.
Wir sind glücklich, dass wir erstens das tun konnten, dass das Werk gelungen ist, dass unsere Forscher hier so gut arbeiten konnten, dass wir im Vorfeld alle so ein klitzekleines bisschen uns wie Indiana Jones fühlen konnten. Jetzt schauen wir mal, was sich da zeigt.
Eine Textilrestauratorin wird sich die Stoffreste genauer anschauen. Mit einem Metalldetektor wollen die Forscher noch mehr Funde sicherstellen. Die Hoffnung, einen Bischofring zu finden, besteht immer noch.
Um die Seenotretter auf dem Mittelmeer, da gibt es ja schon seit vielen Monaten Streit. Vor allem Italien, aber auch andere Mittelmeerländer weigern sich immer wieder, Schiffe mit geretteten Flüchtlingen an Land zu lassen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom ist Anfang der Woche nach Sizilien gereist, um seine Solidarität mit den Seenotrettern zu zeigen und um deren Unterstützung zu werben. Unser Korrespondent Tassilo Forchheimer hat ihn dabei begleitet.
Heinrich Bedford Strom steht da in seinem Lutherrock und kann nicht anders, Warum er nach Sizilien gekommen sei? Ganz einfach, weil dringend etwas geschehen müsse. Europa drohe, seine Seele zu verlieren, warnt er.
Der aufkommende Rechtspopulismus, der in verschiedenen Ländern Europas immer stärker geworden ist, hat uns die Augen dafür vernebelt, was eigentlich selbstverständlich sein müsste. Und es ist Zeit, dass auch die Menschen in Europa aufstehen und sagen, wir wollen diesen Verrat an den Werten Europas nicht länger tolerieren.
Die Rede ist von der Seenotrettung im Mittelmeer. Um seine Botschaft unter die Menschen zu bringen, nutzt er jede freie Minute. Während einer Taxifahrt berichtet er einem Zeitungskollegen über Telefon von seinem Besuch bei der Besatzung des Rettungsschiffes Sea-Watch, vor deren Leistung er großen Respekt habe.
I'm in awe and in great respect of the engagement, of the love of the people.
Das Ziel der Fahrt ist das Rathaus von Palermo, wo er schon von Bürgermeister Leo Luca Orlando erwartet wird. Zu Ehren von Bedford Strom hat der sein Haus auch mit einer deutschen Fahne beflaggen lassen.
Palermo, der Runde, die Katze und die Maus spazieren gehen zusammen. Ohne Konflikt.
Der Bürgermeister hat in Heidelberg studiert und gehört zu den berühmtesten Anti-Mafia-Kämpfern Italiens. Ein zutiefst gläubiger Katholik, der empört ist über die aktuelle Migrationspolitik seines Landes. Libyen sei ein Konzentrationslager unter freiem Himmel. Es sei nicht hinnehmbar, dass europäische Staaten dafür bezahlten, Menschen dorthin zurückzuschicken. Ich würde nicht wollen, dass mein Bruder in eine Hölle wie Libyen kommt. Ich würde nicht wollen, dass meine Schwester beim Überqueren des Mittelmeers stirbt. Das reicht, um zu verstehen, dass es keine Zukunft hat, wenn man der intoleranten Haltung eines Ministers Salvini folgt, der heute die Migranten benutzt. Morgen werden es die Juden sein, dann die Zigeuner und dann die Homosexuellen. Orlando hat in seiner Stadt ein anderes Modell verwirklicht. In Palermo gelten die Menschenrechte wirklich für jedermann, sagt er. Ich bin ein Mensch, wir sind eine Gemeinschaft. Diese Art zu denken vereine seine Stadt mit der evangelischen Kirche in Deutschland.
Io sono persona, noi siamo comunità. E ciò che unisce in questo momento la città di Palermo e le chiese evangeliche di Germania.
Palermo sei ein Modell für ganz Europa, sagt Heinrich Bedford Strom.
Dear brother Leo Luca, I must say that.
Aus der einstigen Mafia-Hochburg sei eine der sichersten Städte Italiens geworden.
This city is a great example for all of Europe.
Um dann gemeinsam mit dem Bürgermeister einen schriftlichen Appell zu veröffentlichen, in dem die Staaten Europas unter anderem aufgefordert werden, Gemeinden, die Migranten aufnehmen wollten, nicht länger daran zu hindern.
Es ist keine Alternative, Menschen einfach in menschenverachtende Zustände zurückzuschicken. Deswegen müssen wir Lösungen finden, die nicht einfach nur das Problem sich vom Halse schaffen, sondern die wirklich Wege eröffnen, dass Menschen in Würde leben können.
Nach vielen weiteren Gesprächen, unter anderem mit der Kirche der Waldenser und dem katholischen Erzbischof von Palermo, ist Bedford Strom am Ende seiner Reise davon überzeugt, tatsächlich etwas bewegt zu haben.
Der IKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom hat in dieser Woche Seenotretter in Sizilien besucht und um Unterstützung für deren Arbeit geworben, Tassilo Forchheimer berichtete. In einem neuen Video unterstützen jetzt zahlreiche Prominente aus Politik und Kirche einen Appell für Seenotrettung der evangelischen Kirche in Deutschland. Neben anderen schließen sich die Politiker Robert Habeck, Henriette Reker, Ruprecht Polenz und Gesine Schwan der Initiative an. Außerdem der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom, Palermos Bürgermeister Leo Luca Orlando, die schwedische Bischöfin Antje Jackelen sowie Präses Annette Kurschus und Präses Manfred Rekowski. Sie alle unterstützen den am Montag von Orlando und Bedford Strom vorgestellten Palermo-Appell. Darin heißt es unter anderem, Europa muss das Sterben im Mittelmeer beenden, nicht irgendwann, sondern in diesem Jahr. Das Video findet man bei YouTube. Auch die Stadt Marburg engagiert sich ja für aus Seenot gerettete Menschen. Die Stadt hat in dieser Woche die sogenannte Potsdamer Erklärung unterzeichnet und sich damit bereit erklärt, aus Seenot gerettete Menschen zusätzlich bei sich aufzunehmen. Marburg gehört bereits zu den rund 60 Städten und Gemeinden, die sich schon im vergangenen Sommer zu sogenannten sicheren Häfen erklärt haben und einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen fordern.
HR Info. Himmel und Erde.
Pfingsten. Das ist das Fest, an dem die christlichen Kirchen den Heiligen Geist besonders feiern. Jene himmlische Kraft, die Menschen begeistert für den Glauben und die Sache Jesu. Tatsächlich aber lassen sich immer weniger Menschen begeistern, in den christlichen Kirchen als Pfarrer oder Pfarrerin zu arbeiten. Die evangelischen Kirchen werben deshalb jetzt verstärkt um theologisches Personal und sie eröffnen neue Berufswege. Zum Beispiel für Quereinsteiger auf dem zweiten Bildungsweg.
Amtseinführungsgottesdienst in Golzow im Kirchenkreis Potsdam-Mittelmark. Nach 26 Monaten Vakanz wird hier allerdings nicht ein neuer Pfarrer gesegnet, sondern ein Famulus der Theologie. Und der trägt nicht einmal einen richtigen Talar und auch kein weißes Bäffchen.
Nee, das ist ein Prädikantentalar, dass er den auch tragen kann. Und er wird quasi so nach und nach einzelne Dienste mit übernehmen. Es ist wie ein langes Vikariat. Ist aber nicht dem gleichgestellt.
Erklärt Superintendent Thomas Wisch. Famulus heißt Schüler und der soll berufsbegleitend Theologie studieren. Gleichzeitig wird der Famulus schon in der Dorfgemeinde mitarbeiten.
Es ist eine 100% Stelle und wir haben ihn quasi für das Studium während dieser Zeit 2 Tage. Es muss ja da nach Heidelberg, 5 Jahre dauert das in Heidelberg. Das ist sehr konzentriert. Also als ich mir das Programm angeguckt habe, ich ziehe da echt den Hut.
Die Famulatur Theologie, eine neue Idee, die sich der Superintendent mit ausgedacht hat. Eine Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg gab es allerdings schon einmal im Osten.
Der ursprüngliche Gedanke ist ja, Kollegen zu gewinnen für das Pfarramt auf dem Lande. Und es gab früher zu DDR-Zeiten das Paulinum mit einem zweiten Zugang fürs Pfarramt. Ich finde das sehr schade, dass die Kirche sich davon getrennt hat, von diesem Ausbildungsweg. Und für mich war es immer ein Anliegen, seit ich Superintendent bin, da irgendwie nach einer Möglichkeit zu suchen.
Oliver Notzke ist der erste Famulus der Theologie in der evangelischen Kirche Deutschlands überhaupt.
Es war ja eigentlich nach dem Abitur mein Wunsch, Theologie zu studieren. Dann kam es ein bisschen anders und bin in der Wirtschaft gelandet. Und es waren ja immer die Hemmschwellen, die sogenannten, die waren ja so hoch, dass ich gar nicht reinkam, in dieses Feld nochmal Theologie später zu studieren und trotzdem eine Absicherung zu haben. Und als dieses Modell halt kam, da war ich sehr dankbar dafür, aber das ist mir total egal, ob ich da der Erste bin oder der X-te.
Notzke ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Zuvor war er 16 Jahre in der freien Wirtschaft als internationaler Vertriebsleiter bei einer großen Firma tätig. Vom Management mit gutem Gehalt wechselt er nun freiwillig ins Landpfarrhaus mit wesentlich kleinerem Kirchensalär.
So, jetzt sind wir im zukünftigen Pfarrbüro bzw. Famulusbüro. Ja, wir haben
Der ehemalige Manager hat sich einiges vorgenommen. Den Umbau des Pfarrhauses etwa. Ein neuer Begegnungsort soll im Seitengebäude des Pfarrgartens entstehen. Aber alles ganz behutsam. Dass Kirche keine Firma ist und mit ihren Entscheidungsstrukturen vom Gemeindekirchenrat über Kreissynode bis zur Landeskirche ein eher schwerfälliger Verein ist, ist dem Famulus Oliver Notzke durchaus bewusst.
Es ist ja so ein bisschen ambivalent. Bis dato war ich ja als Ehrenamtler und als Vizepräses des Kirchenkreises ist ja gewohnt, immer kritisch auch die ganzen Sachen zu beäugen, die Entscheidungen zu beäugen. Jetzt gilt es so, dass ich da jetzt im Anstellungsverhältnis bin. Es verändert ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz bleibe ich ein kritischer Zeitgeist und werde das, was ich als Erfahrung gesammelt habe, ja nicht einfach über Bord werfen. Das wäre ja naiv.
In der Nachwuchsgewinnung ist der landeskirchliche Ausbildungsdezernent Christoph Vogel beweglich. Denn künftig fehlt es schlicht am theologischen Personal. Das Famulatur-Pilotprojekt soll Entlastung bringen.
Es ist auch ein Modell, was besonders den ländlichen Raum in den Blick nimmt. Weil wir dieses Modell zunächst mal nicht mit Blick auf die Stadt konzipiert haben, sondern mit Blick auf die ländlichen.
Neu ist eben die Festanstellung vorab. Das berufsbegleitende Studium gibt es allerdings schon seit gut 10 Jahren, nicht nur in Heidelberg, sondern derzeit auch in Marburg. Beide Ausbildungen seien so gut wie ein reguläres Vollstudium der Theologie, verspricht Christoph Vogel.
Es ist jetzt kein Theologiestudium light und es ist auch kein Low-Budget-Theologiestudium. Der Pfarrberuf ist akademisch, soll akademisch bleiben. Es gibt kein Sinken von Schwellen.
Und das soll in der ganzen EKD so bleiben. Aber es müssten die Pfarrerinnen und Pfarrer ja nun nicht alles alleine machen. Da gäbe es noch Prädikanten, die von der Kirche berufenen Laienprediger. Und?
In unserer Landeskirche, wie auch in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, gibt es seit den 70er Jahren einen weiteren Weg, der auch in die freie Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung führt, in den ordinierten Dienst. Und das sind die Gemeindepädagogen, die an der Evangelischen Hochschule Berlin studiert haben müssen.
Gemeindepädagogen sind vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Zurzeit gibt es davon 60 in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz, kurz EGBO, gegenüber 950 Pfarrern. Der Königsweg ist aber weiterhin das Theologiestudium an einer staatlichen oder kirchlichen Universität nach dem Abitur. Pfarrer Johannes Meyer ist in der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck für die theologische Nachwuchsgewinnung zuständig. Da steht er in Konkurrenz mit den vielen anderen Unternehmen, die auch in Zeiten des demografischen Wandels händeringend junge Berufseinsteiger suchen.
Wir machen jetzt keine Roadshows auf Schulhöfen oder so und auch noch keine irgendwie groß angelegte Webserie, wie heißt es bei der Bundeswehr, Mali oder so. Wir haben ja auch nicht so diese Hubschrauber und Kampfschiffe und sowas zu bieten. Da ist Kirche so ein bisschen nicht ganz so abenteuerlich vielleicht auf den ersten Blick.
Für den Dienst im Kirchenschiff wirbt Meyer auf Berufsinfotagen, zum Beispiel mit dem Angebot von Schnupperwochen.
Es kann auch ein Schülerpraktikum sein. In Hessen ist es zum Beispiel, gibt es Schülerpraktika nicht nur in der Mittelstufe, sondern auch noch in der Oberstufe. Und das ist natürlich für uns interessant, wenn vielleicht Oberstufenschüler, die möglicherweise auch Rallye haben, dann sagen, ach, ich mache jetzt mein Berufspraktikum einfach mal beim Pfarrer, bei der Pfarrerin.
Längst vorbei die Zeiten, als der Talar in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Pfarrerdynastien, in denen das Amt in die Wiege gelegt wird, gelten nicht mehr als ideal.
Weil mir die Quereinsteiger, die bunten Vögel eigentlich das Liebste sind. Ich finde, unser Hauptwerbeeffekt sollte nicht irgendwie so ein geprägtes Pfarrerbild sein, sondern zunächst mal die Freiheit des wunderbaren geisteswissenschaftlichen Studiums, das nach wie vor eines der freiesten und vielfältigsten ist.
Der Erwerb der drei alten Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein, ist eine gewisse Einstiegshürde. Wer sie mit bestandener Prüfung überwindet, kann von der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck 500 Euro als monatliches Stipendium bekommen, bis zum 14. Semester. Auch die anderen Landeskirchen lassen sich einiges einfallen. Fast alle gewähren einen Büchergeldzuschuss oder finanzielle Unterstützung für theologische Tagungen und Exkursionen. Die Nordkirche gibt für ein Studienjahr in Israel 9.000 Euro. Die Bayern versprechen ein Darlehen im sozialen Härtefall. Zudem stehen oft günstige Zimmer in kircheneigenen Häusern zur Verfügung. Die Württemberger bieten sogar ein sogenanntes Naturalstipendium im evangelischen Stift Tübingen an, also 9 Semester freies Wohnen und freies Essen. Außerdem gibt es die evangelische Studienhilfe, eine Unterstützung für Studierende, die von ihren Eltern nicht ausreichend finanziert werden oder die kein BAföG bekommen, weil sie etwa vorher schon ein anderes Studium gemacht haben. Für die ganz Klugen gibt es Promotionsstipendien. Beihilfen gibt es nach dem Studium für den maßgeschneiderten und daher nicht ganz billigen Talar. Die Westfalen sponsern auf Antrag sogar ein eigenes Dienst-E-Bike. Mit einem Spitzengehalt können die Werbeaktionen jedoch nicht locken. Und mit geregelten Arbeitszeiten und einer klaren Abgrenzung zwischen Job und Privatleben auch nicht. Der hessische Pfarrer Johannes Meyer.
Pfarrer sind auch wichtige öffentliche Personen, sitzen mal mit dem Bürgermeister irgendwie in der ersten Reihe bei einer Veranstaltung und stehen auch mal in der Zeitung drin. Die Arbeit, die da so anfällt, lässt sich im Grunde genommen schlecht genau eingrenzen. Das muss man wissen, das muss man auch wollen.
Zumindest in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hätten sich die Bemühungen um Nachwuchs gelohnt. Ziel sei es, auf der sogenannten Landesliste, auf der sich Theologiestudierende mit Berufswunsch Pfarrer eintragen lassen, die Zahl 100 plus X zu erreichen. Vor 4 bis 5 Jahren war man da noch bei 50, mittlerweile bei 93, Tendenz steigend.
Werben um den theologischen Nachwuchs. Die evangelischen Kirchen öffnen neben dem klassischen Theologiestudium neue Wege in den Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin, auch für Quereinsteiger auf dem zweiten Bildungsweg. Thomas Glatt berichtete. Wer in Japan zum Christentum konvertiert, der gehört fortan zu einer kleinen Minderheit. Aber Konvertiten bleiben in gewisser Weise weiterhin Buddhisten, denn sie bleiben mit ihren Ahnen verbunden. Nur christlich zu sein, ist in Japan eigentlich unmöglich und wird von den christlichen Kirchen zum Glück auch nicht mehr gefordert.
Jeden Morgen und jeden Abend hält Herr Ruku Kasuga ja kurz inne. In einer Ecke ihres Wohnzimmers kniet sie vor dem Butsudan nieder, ihrem buddhistischen Hausaltar. Sie schlägt den Gong und zündet eine Kerze sowie ein Duftstäbchen an. Sie verneigt sich, betet zu Buddha und verehrt ihre Ahnen. Manchmal stellt sie ihnen etwas zu essen hin oder eine Tasse Tee. So wie die 68-Jährige, die mit ihrem Mann in einem Haus am Rand von Yokohama lebt, tun es Millionen Japaner jeden Tag. Doch Haruko Kasugaya gehört zu einer Minderheit, zu den knapp 1% Christen im Land. Vor 12 Jahren hat sie sich taufen lassen. Seitdem ist sie katholisch. Trotzdem verehrt sie weiterhin jeden Tag ihre Ahnen. Noch sehr gut erinnert sie sich daran, wie sie das erste Mal mit dem Christentum in Berührung kam.
It's a long story.
Es ist eine lange Geschichte. Nachdem ich geheiratet hatte, begegnete ich in meiner neuen Umgebung einigen sehr netten Leuten. Die waren Christen. Ich wusste das zuerst nicht, aber ich fragte mich, warum sind diese Leute so nett? Später hatten meine beiden Söhne dann die Gelegenheit, auf eine christliche Schule zu gehen. Dort fand jeden Freitag eine Art Bibelstunde für Eltern statt. Als ich das erste Mal in der Bibel las, war ich beeindruckt. Es eröffnete sich mir eine neue Welt.
Doch bis sich Haruko Kasugaya dazu entschied, selbst Christin zu werden, verging eine lange Zeit. Viele Jahre haderte sie mit dem Gedanken zu konvertieren. Schließlich besuchte sie einen Vorbereitungskurs und nach einem Jahr ließ sie sich taufen. Viele Japaner tun sich bei dem Gedanken, ihre Religion zu wechseln, vor allem deshalb schwer, weil sie fürchten, sie würden damit den Kontakt zu ihren Vorfahren verlieren. Bis vor einigen Jahrzehnten war es tatsächlich so. Wer sich hatte taufen lassen, dem verbot die Kirche, weiterhin buddhistische Rituale zu praktizieren, wie die Verehrung der Ahnen. Man hielt es für Götzendienst, sagt der Jesuitenpater Heinz Hamm. Er lebt seit mehr als 50 Jahren in Japan und lehrt als Professor an der Sophia-Universität in Tokio.
Das heißt, dass früher Japaner, die Christen wurden, abschwören müssten. Ich habe das noch gesehen, ich war fassungslos. Die Forderung, dass man der japanischen Tradition abschwört, also die Ahnen nicht mehr so verehren darf, wie man das bisher getan hat, ist für jeden Japaner, der nicht seinen Verstand verloren hat und der ein gutes Gewissen hat, ist das eine unmögliche, arrogante Zumutung.
Nach traditionell japanischer Vorstellung ist das Haus, die Gemeinschaft des Hauses, das Wichtigste. Und der älteste Sohn hat die heilige Pflicht, das Haus zu pflegen. Die Zukunft des Hauses, indem er einen Erben zeugt, und die Geschichte des Hauses, indem er die Ahnen verehrt, die im Butsudan gegenwärtig sind und weiterleben. Die Verbindung zu den Vorfahren wegen der Taufe zu kappen, war für viele Japaner lange Zeit undenkbar. So kam es, dass sich manch einer erst im hohen Alter durchrang, Christ zu werden.
Ich kenne einige ältere Japaner, die sich erst auf dem Totenbett haben taufen lassen, weil sie dann nicht mehr verantwortlich waren für die Pflege des Hauses in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft.
Haruko Kasugayas Ehemann ist ältester Sohn. Deshalb kam nach dem Tod seiner Eltern vor einigen Jahren der Butsudan der Familie in das Haus des Ehepaares. Wie alle Ehefrauen in Japan ist auch Haruko Kasugaya bei ihrer Heirat ins Familienregister ihres Mannes eingetragen worden. Das heißt, seit der Heirat sind seine Ahnen auch ihre Ahnen. Bei der Taufe hat Haruko Kasugaya ja zwar nicht dem Ahnenkult abschwören müssen, aber als der Butsudan eines Tages in ihr Haus gebracht werden sollte, war ihr doch unbehaglich zumute.
Ich war sehr beunruhigt, als der Butsudan in unser Haus kam. Ich fragte unseren Pfarrer, ob das okay sei oder nicht. Aber er antwortete, es ist okay. Die Ahnenverehrung ist etwas ganz anderes als das Christentum. Die buddhistischen Rituale seien dazu da, die Ahnen zu respektieren. Das Christentum hingegen, um Gott die Ehre zu erweisen. Als ich das hörte, war ich sehr erleichtert.
Wie viele andere Japaner, die sich haben taufen lassen, hat auch Haruko Kasugaya ja für sich einen Weg gefunden. Im Erdgeschoss ihrer Wohnung, am Butsudan, verehrt sie morgens und abends ihre Ahnen. In der oberen Etage jedoch, im Schlafzimmer, hat sie ein Marienbild sowie ein Bild von Jesus aufgehängt.
Eine Kerze für Jesus, ein Duftstäbchen für Buddha. Wer in Japan zum Christentum konvertiert, lässt oft seine buddhistischen Wurzeln nicht hinter sich, sondern bleibt in der Ahnenverehrung mit der Tradition verbunden. Tobias Kuhn erzählte uns davon. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de oder Sie abonnieren den Himmel und Erde Kanal bei iTunes. Und wenn Ihnen die Beiträge gefallen, dann hinterlassen Sie dort gerne auch eine positive Bewertung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Genießen Sie das Pfingstfest.